Wo sehen Sie denn den Grundstein für die späteren Proteste um den 17. Juni?
Ja, das ist sehr richtig. Also der 17. Juni ist sozusagen die Kulmination einer langjährigen krisenhaften Entwicklung. Und ich würde mal sagen, man muss da schon ein bisschen die Nachkriegszeit zurückgehen und muss einfach mal die verschiedenen Konfliktlinien, die zum 17. Juni geführt haben, also zu dem Volksaufstand, die muss man mal einzeln zurückverfolgen. Und das kann man eigentlich relativ gut machen, indem man sich anguckt, was eigentlich am 17. Juni alles für Forderungen erhoben wurden. Und jede dieser Forderungen ist sozusagen so ein Spotlight auf eine langfristige krisenhafte Entwicklung. Da gibt es zum Beispiel die Forderung, dass die Normerhöhung zurückgenommen wird. Die Geschichte dieser Normerhöhung geht im Prinzip zurück bis in die späten 40er Jahre. Dann die Forderung nach Wahlen, nach freien, geheimen Wahlen. Auch die Geschichte der Beschneidung oder der Beseitigung der Demokratie in der...
Du hast ja gerade, warst gerade dabei, die verschiedenen Forderungen, die da von den Protestierenden gestellt wurden, zu erklären. Die Frage war eben, wie, wo denn der Grundstein für diese Proteste eigentlich liegt vom 17. Juni.
Genau. Und ich denke, der Grundstein liegt in den späten 40er Jahren. Das war also einmal in wirtschaftlicher Hinsicht, war das die Zeit, wo man von Seiten der SED begonnen hat, neue Produktionsverhältnisse, also sogenannte sozialistische Produktionsverhältnisse zu errichten. Das heißt, die großen Betriebe wurden verstaatlicht bzw. offiziellen Volkseigentum umgewandelt. Und das bedeutete natürlich nun auch, dass man von Seiten der kommunistischen Funktionäre den traditionellen kapitalistischen Leistungszwang, der durch Konkurrenz und durch Marktbeziehungen erzeugt wird, den musste man durch irgendwas anderes ersetzen. Also man musste die Arbeiter irgendwie dazu bringen, viel und effektiv zu arbeiten. Und wenn das der Markt und die Konkurrenzsituation nicht mehr macht, dann musste das irgendwie anders geschehen. Und wie ich schon sagte, gab es halt das große Problem, die Leistung in den Betrieben irgendwie durchzusetzen, wenn man die kapitalistischen Zwangsmechanismen nicht mehr hat. Und die sogenannte Aktivistenbewegung hat nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Also die Idee war sozusagen ein sozialistisches Eigentümerbewusstsein bei den Arbeitern zu schaffen und das klappte überhaupt nicht. Und dann hat man halt versucht, das über abstrakte Normen zu machen, sogenannte technologisch begründete Arbeitsnormen. Und da sind dann Ingenieure in die Betriebe gekommen und haben dann sozusagen ganz kühl und sachlich gemessen, wie viel können die Arbeiter schaffen und haben das dann als Norm festgelegt. Und das erschien vielen Arbeitern im Prinzip wie eine Art verbrämte Form des Kapitalismus, also dass im Prinzip die Leistungszwänge des Kapitalismus jetzt sozusagen in sozialistisch verbrämter Form wieder ihnen entgegentreten. Und da gab es ziemlich viel Zoff in den Betrieben. Und letztlich hat das dann auch dazu geführt, es gab dann so ein Katz-und-Maus-Spiel, dass dann technologisch begründete Arbeitsnormen aufgestellt wurden. Die Arbeiter haben das dann versucht zu unterlaufen. Es gab dann so ein Hin und Her. Und in dieser Situation hat dann irgendwann die SED gesagt, wir müssen jetzt das per Befehl machen. Und dann wurde 1953, Ende April, wurde dann festgelegt, dass alle Arbeiter durch die Bank weg eine 10-prozentige Normerhöhung kriegen. Und das war eigentlich einer der Auslöser des Aufstandes und das war auch die Hauptforderung, die Zurücknahme der Normerhöhung. Das ist aber, wäre aber ein bisschen reduktiv, wenn man den 17. Juni nur auf dieses Normenproblem festlegt, weil es gab natürlich auch tiefere politische Probleme und ein ganz wichtiges Problem war, das hatte ich ja schon angedeutet, die Forderung nach freien Wahlen. Die Erfahrung, die Bewohner der sowjetischen Besatzungszone bzw. frühen DDR gemacht haben, war ja, dass zunächst in den Anfang der Nachkriegszeit relativ demokratische Wahlen stattgefunden haben und es auch Länderparlamente gab und in den es gab ja fünf Länder zunächst und in den fünf Länderparlamenten waren in zwei Länderparlamenten sogar die Nicht-Kommunisten in der Mehrheit. Also ich denke ja, dass die Probleme, mit denen die Menschen im Jahr 1953 in der DDR konfrontiert waren, unvergleichlich größer gewesen sind als solche Kommunikationsprobleme, mit denen wir hier gerade kämpfen. Und eines der wichtigsten Probleme, das ich jetzt noch nicht angesprochen habe, geht zurück auf das Jahr 1952, wo die SED, die bisher hinsichtlich ihrer Ziele des Aufbaus einer kommunistischen Diktatur eher so ein bisschen rumlaviert hat und das nicht offiziell offen ausgesprochen hat, wo sie jetzt Klartext geredet hat, da gab es die zweite Parteikonferenz. Und bei dieser zweiten Parteikonferenz wurde jetzt der beschleunigte Aufbau des Sozialismus verkündet. Und im Zentrum dieses beschleunigten Aufbaus des Sozialismus stand die Schaffung sozialistischer Eigentumsverhältnisse. Und das hieß, dass zum Beispiel Kleinunternehmer enteignet wurden, und zwar vor allem durch Kriminalisierung. Also das heißt, denen wurden nicht einfach nur ihr Betrieb weggenommen, sondern meistens kamen die auch noch ins Gefängnis oder wurden zumindest mit Gefängnis bedroht. Und das hat einerseits dazu geführt, dass es eine massive Fluchtwelle in Richtung Westen gegeben hat und dass andererseits die Gefängnisse unglaublich überfüllt waren. Also die Zahl der Inhaftierten hat sich verdoppelt. Und die Gefängnisse konnten das überhaupt nicht fassen. Und das ist auch der Hintergrund dafür, dass dann am 17. Juni die Demonstranten Gefängnisse gestürmt haben. Also die wollten da nicht irgendwie Kriminelle rausholen, sondern es wusste einfach jeder, dass die große Mehrheit derjenigen, die in den Gefängnissen sind, wegen irgendwelcher Bagatelldelikte oder politischer Motive dort im Gefängnis waren. Und das ist der Hintergrund, weswegen da auch Gefangene befreit worden sind. Also insofern, um das jetzt mal zusammenzufassen, wenn man die Vorgeschichte sich anschaut, ist das eine krisenhafte Entwicklung, die, sagen wir mal, spätestens 1948 anfängt und sich 1952 nochmal verschärft durch diesen beschleunigten Aufbau des Sozialismus und die dann aber nochmal einen Twist kriegt. Und das ist der neue Kurs, der am 11. Juni 1953 verkündet wurde. Und der wichtig ist, um zu verstehen, wieso es überhaupt im Juni 1953 zu dem Aufstand kam. Denn im Zuge dieses neuen Kurses hat die SED fast alles, was sie vorher gemacht hat, fast alle Inhalte ihrer Politik öffentlich zurückgenommen und hat eingestanden, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und das ist von weiten Teilen der Bevölkerung als Bankrotterklärung und natürlich auch als einmalige historische Chance angesehen worden, dass man jetzt die Regierung stürzen kann.
Wie du gesagt hast, die SED hatte auch damals einige Tage vor den Protesten am 11. Juni verkündet, die Preissenkungen durchzusetzen und zwangsenteignete Privatbetriebe und Bauernhöfe auf Antrag zurückzugeben. Auch haben wir gehört, dass am 16. Juni schon ein Ende der Normerhöhung den Arbeitenden von der Regierung versprochen wurde. Wieso gingen die Menschen dann am 17. Juni trotzdem so rigoros auf die Straße? War das vor allem einfach wegen dieser Wahrnehmung, dass die Regierung bröckelt oder dass es diese Bankrotterklärung gibt?
Ich denke schon, ja. Also die Normerhöhung bzw. die späte Rücknahme der Normerhöhung, es ist nämlich so gewesen, dass die SED im neuen Kurs die Normerhöhung nicht zurückgenommen hatte. Also alles andere, die ganzen politischen Maßnahmen, die Enteignungen, da hieß es immer, ja, da werden wir drüber nachdenken, das zu revidieren oder wir werden es revidieren. Aber die Normerhöhung wurde nicht zurückgenommen. Und das war sozusagen der Anlass. Aber es war nicht der tiefere Grund. Der tiefere Grund war eine langfristige Unzufriedenheit, die sowohl politisch motiviert war, aber auch sozial motiviert war. Man muss einfach auch sehen, dass es also riesige Versorgungsprobleme in der frühen DDR gab. Es gab immer noch die Rationierung, die im Krieg eingeführt worden war mit Lebensmittelmarken. Diese Mangelversorgung, die hat sich nochmal verschärft dadurch, dass man zum Beispiel Kleinunternehmer kriminalisiert und enteignet hat. Und dann auch gab es ein Missmanagement. Kleinunternehmer waren zum Beispiel so Transportunternehmer. Und dann konnten bestimmte Lebensmittel nicht mehr transportiert werden, sind schlecht geworden. Es gab dann keine Butter und irgendwo im Depot ist die Butter schlecht geworden. Und solche Dinge, die spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Also hier in Halle gab es zum Beispiel eine Losung, Butter statt Kanonen, was also auch nochmal verdeutlicht, zur selben Zeit, wo es diese Versorgungsengpässe gab, gab es auch ein Aufrüstungsprogramm, was von der Sowjetunion verordnet worden war. Also das alles ist sozusagen eine ganz tiefe, ganz umfassende Unzufriedenheit, die sich dann an bestimmten Forderungen festmacht, die aber generell, denke ich, kann man die auf den Punkt bringen, dass die Leute einfach von dieser Regierung genug hatten und davon sich nichts Positives für die Zukunft erwartet haben.
Du bist ja auch in der DDR aufgewachsen, wie wir gehört haben. Wie war denn da die Erzählung über diesen Tag? Beziehungsweise vor allem gab es da Unterschiede zwischen der Erzählung über diesen Tag in Westdeutschland und in der DDR?
Also was in Westdeutschland erzählt wurde, da wussten wir in der DDR relativ wenig drüber. Ich bin aufgewachsen mit der Erzählung, dass es ein konterrevolutionärer Putschversuch war. Frühere Generationen haben noch in der Schule gelernt, dass es ein faschistischer Putschversuch war, also noch ein Zahn schärfer in der Diffamierung. Und ich muss sagen, als ich vor mehr als 20 Jahren mit der Forschung des 17. Juni angefangen habe, hat diese Ideologie letztlich bei mir immer noch eine gewisse Wirkung gehabt. Also das war damals Heidi Boley, die Bürgerrechtlerin hier aus Halle, die auf mich zugegangen ist und mich gefragt hat, ob ich da mitmachen will. Und da war ich erstmal so ein bisschen skeptisch und meinte, könnte nicht an dieser Sichtweise, dass es sich um einen faschistischen Putschversuch handelte, vielleicht auch ein bisschen was dran sein, weil es ist ja nur wenige Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches gewesen und die übergroße Mehrheit der Bevölkerung, die damals auf der Straße war, die ist vor wenige Jahre vorher noch Hitler hinterhergelaufen. Es war für mich auch ein Erkenntnisprozess, dass ich gesehen habe, dass die neuen Probleme, die Probleme der Nachkriegszeit, die Probleme der Errichtung einer neuen Diktatur wesentlich wichtiger gewesen sind für den Protest als vielleicht langfristige Vorbehalte. Und man muss auch sehen, dass die Diktatur Hitlers von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt worden ist, also sowohl in den praktischen Politikmaßnahmen als auch ideologisch, während die Kommunisten in der DDR immer eine Minderheit gewesen sind. Also die Mehrheit der DDR-Bürger hat die kommunistische Ideologie nicht verinnerlicht und nicht vollen Herzens angenommen. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat auch die Politik nicht unterstützt, der SED. Das ist ein großer Unterschied zu der Diktatur Hitlers. Und insofern denke ich, ist das auch ein ganz wichtiges Moment, dass man sehen muss, dass die aktuellen Probleme in den 8 Jahren nach dem Krieg wesentlich stärker gewesen sind als Motivation für den Aufstand als vielleicht noch einzelne Nazis. Und es gibt dann auch Forschungen, die dann geguckt haben, gab es denn eigentlich ehemalige Nazis, die bei den Streikführern waren und so. Und da gibt es ein paar ganz wenige Fälle in Leuna, der Streikführer war ein ehemaliger Nazi. Aber die sind dann auch nicht als Nazis aufgetreten. Die sind letztlich als beherzte Personen aufgetreten und die haben nicht gesagt, ich bin Nazi, folgt mir, sondern die haben letztlich die sozialen und politischen Forderungen der Streikenden artikuliert. Und insofern muss ich einfach sagen, dass das Label, das die SED dem Aufstand aufgedrückt hat, ist zu 99,9% falsch.
Also der 17. Juni hat sich ja ohne Zweifel ins Gedächtnis der DDR eingebrannt, auch 3 Jahrzehnte später noch, im Herbst 1989, vor dem Mauerfall, kommt diese Erinnerung wieder hoch. Da fragt nämlich der Stasi-Minister Erich Mielke, ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht? Inwieweit gleicht denn die friedliche Demonstration 1989 von den Arbeiteraufständen 1953 und worin unterscheiden die sich auch?
Also da sehe ich nicht so viele Parallelen. Also das ist schon mal ein wichtiger Unterschied ist, dass 1989 vielleicht auch als Lehre, also sozusagen, also haben wenige Leute direkt an den 17. Juni gedacht, aber so als langfristige Lehre, was den Leuten noch in den Knochen saß, war ja diese Angst vor Gewalt. Und eine der wichtigsten Forderungen im Herbst 89 war immer keine Gewalt. Und das hatte sicherlich auch langfristig was damit zu tun, dass man traumatisiert war. Es hat ja der einen Zeitzeuge, den Sie vorhin gespielt haben, von dem doppelten Trauma gesprochen. Und das war eben auf Seiten der Demonstrierenden das Trauma, dass man gelernt hat, dass Protest gewaltsam niedergeschlagen wird und dass die Gefahr einer gewaltsamen Eskalation des Einsatzes von Waffen, von Panzern sehr hoch ist. Und das war dann sozusagen vielleicht eine Lehre, die Demonstranten 1989 dann gezogen haben zum Teil. Aber ansonsten muss man natürlich sagen, dass 1989 ein ganz anderes internationales Klima und ein ganz anderer Möglichkeitsraum existierte als 1953. 1953, die Revolte, hatte letztlich keine Chance, schon weil es international keine Unterstützung dafür gab, weil also auch die Amerikaner sich da rausgehalten haben und weil in dieser Situation des Kalten Krieges einfach das ein tragischer Aufstand gewesen ist. Während 1989 gab es ja Gorbatschow, da gab es die Entspannungspolitik, da gab es letztlich die Bewegung in Polen, in Ungarn. Da gab es letztlich ein internationales Umfeld, was wesentlich günstiger war für das Gelingen einer Revolution. Und insofern denke ich, dominieren hier eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten.
Der 17. Juni wird ja auch heute noch gerne als Anlass für Demonstrationen verwendet, unter anderem auch von der neuen Rechten. Was glaubst du, was macht dieses Datum für neue rechte Akteure, AkteurInnen interessant und wo liegt da das Potenzial zur Mobilisierung?
Ha, na das ist eine gute Frage. Ich bin ja nun nicht unbedingt ein Rechter, aber kann das jetzt schwer sagen, was für diese Leute daran attraktiv ist. Also ich könnte jetzt nur ein bisschen rätseln, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass der 17. Juni ja auch eine Forderung nach Wiedervereinigung beinhaltet, also auch so eine nationale Komponente hatte. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Bezugspunkt ist und dann vielleicht auch die antikommunistische Ausrichtung. Aber im Großen und Ganzen erscheint mir die Bezugnahme von Rechten auf den 17. Juni ziemlich deplatziert. Und also nach meinen Kenntnissen über die Motivationen der Streikenden sehe ich da eigentlich wenig Berechtigung, dass Rechte das als Teil ihrer Tradition ansehen, weil es ist sogar so, dass wenn man sich mal mit ehemaligen Zeitzeugen unterhält oder sich die Akten anschaut, dass der Aufstand gerade auch in der Region, die heute Sachsen-Anhalt ist, also Halle, Magdeburg, vor allem in Magdeburg noch stärker, eigentlich sehr stark sozialdemokratisch gewesen ist. Also da gab es eine starke sozialdemokratische Komponente und auch diese Forderung nach gesamtdeutschen Wahlen, da gab es also auch so einen Hintergedanken, dass man über diese gesamtdeutschen Wahlen auch Adenauer loswerden könnte, weil man gehofft hat, dass dann die Ostdeutschen viel stärker die Sozialdemokraten wählen. Also auch das wäre jetzt ein Argument, was die rechte Traditionslinie eher unterläuft und stark in Frage stellt.